Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dr. Friederike Otto ist Klimawissenschaftlerin am Imperial College in London. Sie hat maßgeblich zur Entwicklung der sogenannten Zuordnungsforschung beigetragen. Das heißt, sie beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie man Extremwetterereignisse tatsächlich Klimafolgen zuordnen kann. Und sie ist eine der Leitautorinnen des großen Syntheseberichts des Weltklimarats, dem IPCC. Und der ist gestern erschienen, dieser Bericht. Und vor der Sendung habe ich über mögliche Folgerungen daraus mit ihr gesprochen. Frau Dr. Otto, Sie haben einen kleinen Aufsatz vor kurzem im Klimabuch von Greta Thunberg geschrieben. Da heißt es sinngemäß, nur wer vollkommen wahnhaft ist, glaubt noch, dass der Klimawandel irgendwann in der Zukunft stattfindet. Müsste man angesichts der Ergebnisse des IPCC spätestens seit gestern sagen, nur wer vollkommen wahnhaft ist, glaubt noch, dass das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen ist?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also ich würde sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist im Moment sehr unrealistisch. Das liegt aber nicht am Klima oder an physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Was dieser IPCC-Bericht nämlich sehr, sehr deutlich zeigt, ist, wir haben alles Wissen, alle Technologie, alle Tools, die wir brauchen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Was wir nicht haben, ist der politische Wille, das zu tun und die nötigen Gesetzgebungen, um eben dieses Wissen und die Technologie auch einzusetzen. Aber das ist ja etwas, was wir können dieses Ziel realistisch machen.
Sie haben ja eben gerade auch selber darauf verwiesen, wir haben eigentlich alle Werkzeuge, alle Tools, die vorliegen, um die Klimakrise einzudämmen. Dann werfen wir mal einen Blick in diese Werkzeugkiste. Welche Instrumente, welche Werkzeuge liegen denn da ganz oben? Quasi griffbereit.
Also ganz oben liegen erneuerbare Energien, mit denen man also unsere ganze Stromgewinnung auf erneuerbare Energien umstellen kann. Wir wissen, wie man allen landbasierten Verkehr CO2-frei machen kann. Wir wissen, wie man Gebäude bauen und dämmen kann, sodass sie CO2-neutral sind. Wir wissen, wie wir Städte designen müssen, damit sie also eben auch in Hitzewellen dazu führen, dass weniger Menschen sterben. All diese Sachen liegen ganz, ganz oben in der Toolbox. Die sind lange ausprobiert und erprobt. All das können wir umsetzen. Aber im Moment fehlen halt die legalen Rahmenbedingungen, die Anreize dafür.
Wenn wir jetzt da mal ein bisschen tiefer reingraben in dieser Werkzeugbox, es ist ja auch letztendlich eine technische Metapher, sind wir da nicht auch bei technischen Lösungen, also Kohlenstoffspeicherung? Ist das nicht auch ein Learning des IPCC?
Nein. Natürlich steht in dem Bericht drin, dass für die sehr schwer zu vermeidenden Emissionen, zum Beispiel bei einigen Sachen in der Landwirtschaft und beim Flugverkehr, da wird man das brauchen. Aber wir müssen jetzt sofort all das umsetzen, was wir wissen, wie es geht. Wir brauchen für den landbasierten Verkehr kein CCS. Wir brauchen für die Stromgewinnung kein CCS. Wir brauchen für Gebäude und Häuser kein CCS.
CCS, das ist die Kohlenstoffspeicherung, nur für die Menschen, genau, die das nicht wissen.
Ja. Sorry.
wenn wir
und sich darauf zu fixieren, bedeutet, dass wir, wie man hier so schön sagt, kicking the can down the road. Das sehen wir jetzt, dass das passiert. Gerade in Deutschland gibt es wieder ganz viel, wir müssen Forschungsgelder in Kohlenstoffspeicherung stecken, was ja schön und gut ist. Aber im Moment wird nur das gemacht und all das andere, was wir unbedingt sofort machen müssen und wo die Technologie funktioniert, wird nicht gemacht. Und solange das weiterhin besteht, ist Kohlenstoffspeicherung bloß eine Ausrede.
Wenn wir das jetzt mal ernst nehmen, diese Erkenntnis, dass eigentlich alle Werkzeuge schon da sind, was bedeutet das eigentlich für die Rolle des IPCC, wo Sie ja auch eine der Autorinnen sind? Könnte man nicht sagen, eigentlich hat der IPCC seinen Job erledigt, wir wissen alles, die Klimawissenschaft hat die Erkenntnisse und zeigt auch die Werkzeuge auf, Job erledigt, eigentlich müssten jetzt die Sozialwissenschaften übernehmen?
Dem würde ich nicht widersprechen, ja. Also ich meine, Sozialwissenschaftler, es ist ja nicht so, dass der IPCC keine Sozialwissenschaftlerin beschäftigt. Beschäftigt klingt, als würden sie bezahlt. Also es ist ja nicht so, dass keine Sozialwissenschaftler am IPCC-Bericht beteiligt sind. Aber sie sind tatsächlich zurzeit in der Minderheit. Und die Probleme, die wir jetzt haben, sind tatsächlich zum ganz, ganz großen Teil sozialwissenschaftliche Probleme. Und ich würde Ihnen absolut zustimmen, dass der nächste IPCC-Bericht muss einen ganz, ganz großen Fokus darauf haben, wie können wir diese eben die politischen Rahmenbedingungen ändern und zwar schnell. Denn darauf scheinen wir in der ganzen Welt keine Antwort zu finden.
Weil Sie jetzt schon den nächsten IPCC-Bericht quasi ins Auge gefasst haben, das können wir ja wahrscheinlich so in 5-6 Jahren wieder mit rechnen. Bisher gilt der IPCC ja, also er gilt, wie gesagt, das heißt nicht, dass er es ist, aber er gilt als konservativ in seinen Einschätzungen. Also heißt, die Klimafolgen werden oder wurden eher unterschätzt als überzeichnet und hat man sich meistens eher nach oben korrigiert, also dass die Schäden doch größer sein werden als ursprünglich gedacht, dass der Meeresspiegel doch ein bisschen stärker ansteigt als ursprünglich gedacht. Ist der IPCC tatsächlich so konservativ und wird sich das jetzt ein bisschen ändern?
Der IPCC muss konservativ sein, denn was der IPCC-Bericht ja macht keine eigene neue Wissenschaft, sondern was wir, ich meine, die Wissenschaft machen wir natürlich, wenn wir eben gerade nicht am IPCC arbeiten. Aber der IPCC-Bericht analysiert alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema und zieht dann daraus Schlüsse über den Stand unseres Wissens. Und der Stand unseres Wissens war eben, dass es einfach bis zum letzten IPCC-Bericht, dem 5., gab es im Prinzip sehr, sehr, sehr wenig Studien, sehr wenig Evidenz dafür, was denn die tatsächlichen Schäden des menschengemachten Klimawandels sind. Also man kann das sagen, zu konservativ, aber der IPCC kann eben, was es in der Wissenschaft nicht gibt, kann der IPCC nicht machen. Und das hat sich eben in den letzten Jahren geändert und deswegen ist es jetzt drin und deswegen ist es auch eben nach oben korrigiert. Aber ich meine, ja, gerade in den Bereichen, wo sich Wissenschaft ganz viel weiterentwickelt, verändert natürlich auch der IPCC seine Aussagen.
Wie schnelllebig ist denn da die Forschung? Sie haben ja auch schon in den letzten Jahren im IPCC mitgearbeitet an den Teilberichten. Können diese ganzen wahnsinnig schnellen Erkenntnisse, die ja da auch neu immer wieder eintreffen, überhaupt in so einen Synthesebericht noch einfließen? Also ist der IPCC 2023 nicht eigentlich direkt wieder outdated, wie man so schön sagt?
Also wenn es jetzt um die ganz, ganz aktuellen Zahlen geht, zum Beispiel was die Versprechen eingeht zur CO2-Emissionsreduktion, dann sind tatsächlich die Zahlen, die im jetzigen IPCC-Bericht sind, nicht 2023-Zahlen, sondern 2021-Zahlen. Aber ich meine, das sind Nuancen, aber die wissenschaftliche Grundlage, die ist aktuell genug. Und vor allem, was eben den IPCC so powerful macht oder so mächtig macht, ist, dass es eben von Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt eben geguckt wird, was wissen wir wirklich und was hat vielleicht eine Veröffentlichung so rausgefunden und eine andere Veröffentlichung hat aber das Gegenteil gezeigt. Und das ist ja das, was den IPCC-Bericht mächtig macht. Und das denke ich, ist also mehr wert als nun ganz, ganz aktuelle Zahlen.
Sie haben erwähnt, der IPCC hat eine gewisse Macht, ist in gewisser Weise ja auch mächtig. Wir haben gestern mit einem Wissenschaftskollegen von Ihnen auch zu dem Thema hier im Deutschlandfunk gesprochen, mit dem Klimatologen Jochen Marotzke. Und der hat erzählt oder seinen Eindruck geschildert, dass natürlich die Regierungen, weil der IPCC so einen großen Einfluss hat, so mächtig ist, auch selber Einfluss darauf ausüben, was da letztendlich drin steht. Nehmen Sie das auch so wahr, wie da auf die Verhandlungen eingewirkt wird?
Ja, also ich meine, deswegen haben wir ja die letzte Woche, ja, wir haben gerade die Zahlen gekriegt, insgesamt 133 Stunden Meetings mit den Regierungsvertretern aller Länder, die eben Teil der UN sind, geführt. Und die nehmen insofern Einfluss, als sie ja jeden Satz im Prinzip hinterfragen, fragen, warum muss das so sein, kann das nicht auch anders sein? Aber es ist ganz wichtig, also insofern nehmen sie schon Einfluss. Aber wenn also Änderungswünsche kommen, die mit dem wissenschaftlichen Stand nicht vereinbar sind, dann haben wir Wissenschaftler, dann sagen wir nein.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also jetzt mal wirklich ganz einfach gefragt. Schickt da der IPCC so eine Art PDF-Sammeldokument rum und dann kommen am Ende die PDFs zurück mit den Kommentierungen von Deutschland, Saudi-Arabien und die USA hat auch noch einen Kommentar eingefügt?
Das passiert tatsächlich, bevor wir dieses Approval Meeting haben. Also es gibt drei Runden, bei denen schriftliche Reviews passieren, wo genau das der Fall ist. Dann beantworten wir die Kommentare und machen entweder Änderungen oder eben auch nicht, je nachdem, was die Wissenschaft eben erlaubt. Aber in der Woche, in der die Summary for Policymakers, also die Zusammenfassung, verhandelt wird, Da ist es so, dass jeder Satz wird einzeln vorgelesen und dann wird im Plenum darüber diskutiert und dann wird live der Satz verändert, wenn es kleine Änderungen sind, wie Grammatik oder hier noch ein Detail einfügen, zum Beispiel die Zahlen einfügen. Und wenn es schwierigere Sachen sind, dann gibt es sogenannte Huddles oder Contact Groups, wo man sich dann speziell über diesen einen Satz 2 Stunden lang diskutiert und dann einigt.
Wenn wir jetzt auf 5 Jahre in der Zukunft schauen und Sie vielleicht auch wieder an dem IPCC mitschreiben, was hoffen Sie, über welchen Satz wird dann dort diskutiert und auf welchen Satz wird man sich dann dort einigen?
Das ist schwer zu sagen, ein Satz. Also es wäre schön, wenn drin steht, dass wir es geschafft haben, das 1,5-Grad-Ziel realistisch zu machen. Das wäre schön, wenn das immer noch der Fall wäre in 5 Jahren. Da muss man schon optimistisch dafür sein.